Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Büritz herzlich willkommen. Wir blicken heute nach Glasgow. Dort ist Endspurt beim Weltklimagipfel und wir ziehen eine erste vorläufige Bilanz. Außerdem berichten wir über eine aktuelle Debatte über das solare Geoengineering, ein umstrittener Ansatz, mit dem die Erde mithilfe von Partikeln in der Atmosphäre gekühlt werden soll. Zu Beginn der Sendung geht es aber um das Zusammenwirken von Wissenschaft und Politik in der Pandemie. Für Deutschland werde der bevorstehende Winter eine gesellschaftliche und medizinische Herausforderung infolge eines Mangels an Prävention, klaren Regeln und Stringenz. So steht es in einer aktuellen Stellungnahme der Leopoldina. Als Nationale Akademie der Wissenschaften hat sie die Aufgabe, die Politik wissenschaftlich zu beraten. Warum Warnungen dort offenbar nicht immer angekommen sind und teils Überraschung, ob der vierten Welle herrscht, darüber habe ich vor der Sendung mit Robert Schlögel gesprochen. Er ist Direktor am MPI für chemische Energiekonversion und am Fritz-Haber-Institut in Berlin und seit 2020 Vizepräsident der Leopoldina und in dieser Funktion auch mit dem Beratungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Politik beschäftigt. Meine erste Frage: Kommen in der jetzigen Pandemielage zu wenig klare Impulse aus der Politik?
Ich glaube, das Problem liegt daran, dass es die Politik nicht gibt. Gerade im Corona-Verhältnis haben wir ja 17 Player und die müssen sich erst einmal zusammenfinden. Es ist bedauerlich, dass so eine schwierige Situation wie Corona nicht einheitlich und zentral geregelt wird. In unserer Verfassung würde stehen, das Parlament kümmert sich darum. Das ist aber bei uns leider nicht der Fall. Und deswegen kann man nicht erwarten, dass es eine einheitliche Reaktion darauf gibt.
Da muss man sicher differenzieren, das haben Sie jetzt ja auch gemacht. Erwarten Sie denn von den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in der Regierungsverantwortung klarere Impulse zum jetzigen Zeitpunkt?
Ich erwarte mir eine klarere Führung, denn es geht hier wirklich um ernste Fragen. Und in solchen Situationen, wo es quasi um Leben und Tod geht, können nicht alle Meinungen gleichwertig sein. Die Wissenschaft braucht für die Politik auch einen einheitlichen Ansprechpartner.
Die Leopoldina, die hat im Dezember 2020 für einen harten Lockdown plädiert. Das wurde politisch damals nicht in der Form umgesetzt. In diesem Jahr haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja seit Monaten vor der vierten Welle und einer zu niedrigen Impfquote gewarnt. Das Robert-Koch-Institut, das hat im Juli vor einem Szenario gewarnt, das dem jetzigen ziemlich nahe kommt. Jetzt ist die vierte Welle da und Politiker zeigen sich doch überrascht von deren Größe und Dynamik. Wieso sind die Warnungen aus der Wissenschaft offensichtlich da nicht wirklich angekommen?
Ich vermute, dass die Warnungen schon angekommen sind, aber zur Zeit, wo die Politiker darüber nachdenken hätten sollen, war eben eitel Sonnenschein. Und hier erkennt man ein Problem der Politik, nämlich sie arbeitet in aller Regel zu kurzfristig. Im Sommer hätte sich niemand bereit erklären lassen, irgendwelche Freiheitseinschränkungen hinzunehmen, um das zu vermeiden. Jetzt, wo das Problem da ist, sieht das ganz anders aus, wie man ja auch aus den Umfragen erkennt. Die Lehre, die man daraus ziehen müsste, ist, der Politik zu vermitteln, dass wissenschaftliche Dinge, wenn sie erkennbar sind, vielleicht auf längeren Zeitskalen ihre Wirkung erfassen, als der Politiker aktuell handeln kann.
Schauen wir nochmal durchaus auf die kurzfristige Perspektive. Wie könnte sich denn jetzt das Zusammenwirken von PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen verbessern, um die vierte Welle und den weiteren Pandemieverlauf jetzt ganz konkret besser in den Griff zu bekommen?
Indem man miteinander ideologiefrei spricht. Es ist immer so, wir kommunizieren per Papier mit der Politik. Wir wissen nicht, wer das akzeptiert. Was einfach fehlt, ist tatsächlich ein persönlicher Kontakt. Und den gibt es nicht. Es gibt 1000 Räte in unserem Land, aber diese Räte verstellen natürlich auch dann den Kontakt. Und es gibt aus sehr schlechten Erfahrungen von Politikern mit Wissenschaftlern auch eine starke Berührungsangst. Also die Schnittstelle der Kommunikation zwischen Politik und Wissenschaft ist nicht sehr gut ausgebildet.
Wie könnte das denn ja dann langfristig grundsätzlich geändert werden, die wissenschaftliche Politikberatung? Könnte Großbritannien da ein Vorbild sein, speziell in so einer Notlage, wie wir sie gerade haben? Da gibt es ja die Scientific Advisory Group for Emergencies, ein wissenschaftliches Beratergremium, wo eben eine große Gruppe von Fachleuten mit unterschiedlicher Expertise drin sitzt, die Berichte für die Entscheidungsträgerinnen in der Regierung erarbeiten.
Ja, das kann die Nationalakademie wahrscheinlich besser, denn auch 40 Wissenschaftler könnten jetzt nicht alle denkbaren schwierigen Lagen eines Landes erfassen. Also ich halte das für keine gute Idee, denn dafür haben wir eigentlich die Nationalakademie mit der Aufgabe, Politikberatung zu betreiben. Wir, glaube ich, können in allen Wissenschaftsgebieten Kompetenz aufs Feld bringen. Wir können auch schnell handeln. Wir könnten schneller handeln, wenn wir besser ausgestattet wären. Das sage ich auch ganz deutlich. Und ansonsten, glaube ich, braucht es wirklich mehr Bereitschaft zwischen den beiden Gruppen miteinander in Dialog zu treten. Die Politik findet die Wissenschaft in aller Regel nicht als einen freundlichen Ratgeber, weil die Wissenschaft mit Fakten kommt oder faktenbasierte Dinge darstellt. Und die schränken natürlich den Handlungsspielraum der Politiker, der eigentlich beliebig groß sein sollte, ein, weil durch die Fakten bestimmte Dinge einfach sinnlos werden.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass gerade durch diese Pandemieerfahrung sich da im Zusammenspiel zwischen, ich sage es jetzt doch allgemein, Wissenschaft und Politik grundsätzlich etwas ändern könnte?
Ich glaube, da ist schon einiges passiert im Verhältnis zu dem, wie es vorher war. Und in dem anderen großen Gesellschaftsgebiet, das wir irgendwann einmal angreifen müssen, nämlich Energie- und Klimawende, wird das ganz dringend gebraucht werden. Da ist nämlich die Sachlage erheblich komplexer und da sind erheblich mehr Spieler am Werk. Aber mein Appell geht wirklich darin, an beide Gruppen sich mehr klar zu werden, was die Aufgaben der Stakeholder sind. Denn die Wissenschaft hat nicht die Aufgabe der Politik, eine Empfehlung zu geben, was sie tun sollen. Denn die Politik muss alle Stakeholder unter einen Hut bringen. Die Wissenschaft hat die Aufgabe der Politik, die Optionen klar zu machen, welche Folgen es hat, wenn man etwas tut oder nicht tut. Und das wird von manchen Wissenschaftlern auch nicht so gesehen. Die glauben, dass sie Ersatzpolitiker sind. Und das ist natürlich nicht wahr, denn die Wissenschaft ist ein sehr kleiner Teil unserer Gesellschaft. Und das muss den Wissenschaftlern, die die Politik beraten, auch immer klar sein, dass das so ist.
Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft, um das Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik nachhaltig zu verbessern, zu verändern?
Ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass beide Stakeholder-Gruppen sich klar werden, was wir leisten können und was wir nicht leisten können. Wir werden ad hoc mit irgendetwas angefordert, was wir so schnell nicht leisten können, weil wir die Vorbereitung dazu nicht haben. Es fehlen uns zum Teil auch die Mittel dazu. Und zur anderen Seite hört man uns nicht zu, weil man sagt, die Leopoldina sagt das, aber der individuelle Wissenschaftler sagt etwas anderes. Und deswegen wäre es schön, wenn die Politik oder die Politiker, die mit uns reden wollen, auch verstehen würden, dass es eine koordinierte Meinung gibt und dass es eine Einzelmeinung gibt. Und dieses Verständnis ist auch nicht entwickelt. Und daher ist meine größte Bitte, lasst uns doch mehr miteinander reden. Es hat keinen Sinn, immer nur im Notfall miteinander zu reden, sondern es bräuchte einen kontinuierlichen Dialog. Und der fehlt am allermeisten.
Robert Schlögl, Vizepräsident der Leopoldina, über das Zusammenwirken von Politik und Wissenschaft. Heute Abend soll sie zu Ende gehen, die Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow. Von Greta Thunberg wurde sie bereits als Fehlschlag bezeichnet. Andere setzen Hoffnung in die Versprechen und Ankündigungen der Teilnehmenden. Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Umweltredaktion hat den Klimagipfel von Anfang an verfolgt und ist jetzt aus Glasgow zugeschaltet. Georg, was sind denn zum jetzigen Zeitpunkt die wichtigsten Beschlüsse des Gipfels?
Das Abschlusspapier wird gerade noch diskutiert. Es ist noch nicht klar, ob das durchkommt. Aber der wichtigste Beschluss ist sicher der Ausstieg aus der Kohle und auch aus der internationalen Finanzierung von Öl und Gas. Das steht nicht nur in dem Papier. Es gibt auch eine ganz große Koalition von 190 Staaten, Institutionen, Unternehmen und so weiter, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Wichtig ist, dass man die Klimaziele, die noch immer unzureichend sind, schon im nächsten Jahr nachbessern will und nicht erst in einigen Jahren. Hilfen für Anpassung an die Erwärmung sollen aufgestockt werden für die dritte Welt. Und am Rande der Konferenz, aber auch sehr wichtig, China und die USA wollen im Klimaschutz zusammenarbeiten. Das ist sicher auch ein ganz, ganz wichtiges Signal.
Wenn diese Beschlüsse tatsächlich so umgesetzt werden, wie stark würden sich dadurch die Treibhausgasemissionen denn reduzieren lassen?
Das hat vor ein paar Tagen der Climate Action Tracker berechnet. Das ist ein Verbund von wissenschaftlichen Institutionen. Sie rechnen damit, dass wenn alles, was halbwegs solide mit Plänen auch für die nächsten 10 Jahre unterlegt ist, umgesetzt wird, landet die Erderwärmung bei 2,4 Grad. Das wären 0,3 Grad weniger als vor der Konferenz. Und wenn alle noch so wolkigen Versprechungen für bare Münze genommen werden, dann landet die Erderwärmung bei 1,8 Grad. Das wäre ein ganz großer Sprung, aber immer noch weit entfernt vom 1,5 Grad Ziel. Und das deutet es schon an, die Umsetzung ist das Problem. Die meisten Klimaziele sind nicht hinreichend mit Maßnahmen hinterlegt, dass man ihnen auch wirklich trauen kann.
Vielleicht zum Abschluss noch kurz die Frage, die Risiken der Klimakrise, die sind in den vergangenen Jahren ja für viele spürbar geworden, zum Beispiel durch Waldbrände und Überschwemmungen. Nimmt die Staatengemeinschaft die Wissenschaft dadurch inzwischen ernster als früher? Wie ist da Ihr Eindruck?
Ja, den Eindruck habe ich schon. Die Klimawissenschaft wird sehr stark im Abschlussdokument bedacht. Es wird Bezug genommen auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass 1,5 Grad wesentlich besser ist als 2 Grad. Vor 3 Jahren in Katowice gab es eine ähnliche Debatte. Da ging das mit einer wachsweichen Formulierung zu Ende. Da hat sich wirklich was getan.
Georg Ehring aus Glasgow über den Stand der Verhandlungen beim Weltklimagipfel. Mehr zum Thema können Sie am Sonntag ab 16.30 Uhr hören. Dann ziehen wir in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt eine erste ausführliche Bilanz des Gipfels. Und wir bleiben beim Thema Klimakrise. Ein umstrittenes Verfahren, das die Erwärmung des Planeten schnell stoppen soll, ist das solare Geoengineering. Kleine Partikel in der Stratosphäre oder künstliche Wolkenbildung sollen dabei die Strahlungsenergie der Sonne reduzieren. Fast alle bisher geplanten Freilandversuche sind allerdings am Widerstand von Gegnern dieser Technologie gescheitert. In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science fordern WissenschaftlerInnen in 3 Beiträgen jetzt eine neue Debattenkultur zum Thema. Thomas Schröder mit den Details.
Im Juni dieses Jahres sollte das sogenannte SCOPEX-Projekt starten. Forscher der Harvard-Universität wollten einen Ballon in die Stratosphäre aufsteigen lassen, dort 1 oder 2 Kilogramm kleine Kalkpartikel ausbringen und beobachten, wie sie sich verteilen und wie stark sie die Sonneneinstrahlung blocken.
You're thinking of doing what?
Was wollen sie tun? Wow, dann muss der Klimawandel wirklich schlimm sein, wenn sie etwas so Verrücktes in Erwägung ziehen.
So beschreibt Ted Parson die Reaktion vieler Menschen, die erstmals von solchen Experimenten hören.
Well, yes, it is really serious.
Und ja, sagt der Professor für Umweltrecht an der Universität von Kalifornien in Los Angeles, es ist ernst. Ohne solares Geoengineering, meint Parson, könnte der Klimawandel zur Katastrophe in Zeitlupe werden. Er plädiert daher in der aktuellen Science-Ausgabe dafür, die Forschung zu Solar Geoengineering weiter voranzutreiben. Nicht als Alternative zu Emissionseinsparungen, sondern als mögliche Ergänzung für den Notfall. Bisher findet die Forschung dazu fast ausschließlich in Laboren und Rechnern statt. Das Freiluftexperiment der Harvard-Forscher ist am Widerstand von Gegnern des Solar Geoengineerings gescheitert, wie fast alle Freiluftversuche. Die Fronten sind verhärtet. Die Debatte müsste breiter, ausgewogener und sachlicher geführt werden, schreibt daher der Harvard-Physiker und Mitverantwortliche für SCOPEX, David Keyes, ebenfalls im Fachmagazin Science.
Wenn wir diese Dinge kommunizieren, sollten wir der Versuchung widerstehen, etwas als gut oder schlecht zu bezeichnen. Stattdessen sollten wir sagen, was wir über die wissenschaftlichen oder technischen Aspekte mit welcher Sicherheit wissen. Und wir können dann auch unsere politischen Einschätzungen abgeben, aber deutlich machen, dass es sich um unterschiedliche Dinge handelt.
Weder Keyes noch Parson bestreiten, dass es viele berechtigte Befürchtungen und Fragen gibt. Wie reagiert das Klimasystem der Erde auf solares Geoengineering? Wer legt fest, wann die Sonneneinstrahlung wie stark geblockt wird? Und würde die Technologie, die nur die Symptome bekämpft, echte Klimaschutzmaßnahmen behindern? Einige dieser Bedenken teilt auch der Kieler Physiker und Geoengineering-Experte Andreas Oschlies, der nicht zu den Autoren der Science-Artikel gehört.
Das Versprühen von Aerosolen, also die Abschattung der Sonnenstrahlung, wirkt nur immer, solange die Sonne scheint. Also tagsüber und in den Tropen, aber zum Beispiel gar nicht im polaren Winter. Aber quasi an jedem Punkt der Erde hätte man ein anderes Klima. Und damit kann sich jeder Mensch als Verlierer fühlen. Und damit hat man ein riesiges Potenzial für Uneinigkeit, für Konflikte.
Viele Argumente gegen das solare Geoengineering beziehen sich auf die Anwendung der Technologie. Was die Autoren der 3 Science-Artikel fordern, ist mehr Forschung. Denn sowohl Parson als auch Keyes betonen, wenn nicht weiter zum solaren Geoengineering geforscht wird, dann wird man auch nicht mehr über die Risiken erfahren, keine Regeln für den Umgang mit der Technologie haben. Und angewendet werden könnte sie dennoch jederzeit. Es braucht nicht viel mehr als ein paar Flugzeuge und Partikelstaub. Andererseits, meint Parson, führe die Forschung keinesfalls zwangsläufig zu einer Anwendung der Technologie. Eine Unterscheidung, die auch von normalen Bürgern vorgenommen wird, berichtet die Verhaltensökonomin Christine Merck, die als Co-Autorin in einem 3. Science-Artikel mehr sozialwissenschaftliche Forschung zum solaren Geoengineering fordert.
Die Forschung, die wir in Deutschland gemacht haben, zeigt immer darauf hin, dass die Menschen sehr vorsichtig sind, einem Eingriff nicht zustimmen. Wenn sie zustimmen würden, dann nur unter dem Vorbehalt, dass es im Notfall einzusetzen wäre. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die meisten trotzdem dafür sind, es zu erforschen. Also dieses ganz Aufgeben einer Option, die uns möglicherweise gegen den Klimawandel helfen könnte, sehen wir nicht.
Dass diese Option dazu führen könnte, Emissionseinsparungen und andere Klimaschutzmaßnahmen als weniger dringlich anzusehen, kann Merck in ihren Studien hingegen nicht sehen. Dass das Thema von Science nun aber just zum Ende der Klimakonferenz in Glasgow aufs Tapet gehoben wurde, macht Ted Parson nicht gerade glücklich.
Es hat eine unglückliche Symbolik, weil es so aussieht, als gäbe es einen Subtext, der besagt, okay, wir haben bei der Emissionsreduzierung versagt. Hier ist Plan B. Aber so ist es nicht. Wir dürfen bei der Emissionsreduzierung nicht versagen. Sie ist unerlässlich.
Thomas Schröder über die Debatte, ob Solaris Geoengineering weiter erforscht werden sollte. Ultraschall ist nicht nur für die Medizin wichtig, sondern auch für die Industrie, denn damit werden zum Beispiel Plastikbauteile verschweißt. Nur darf der Ultraschall in den Werkhallen nicht zu laut sein, sonst drohen Beschwerden wie zum Beispiel Übelkeit. Es gibt zwar Grenzwerte, aber um die einzuhalten, muss bekannt sein, wie laut der Ultraschall an einem bestimmten Arbeitsplatz überhaupt ist. Doch das lässt sich bislang nur ziemlich ungenau bestimmen. Deshalb hat ein Team aus Braunschweig zwei neue, bessere Messverfahren entwickelt. Wie die funktionieren, weiß Frank Grotelüschen.
Die Brille liegt in dem Gerät, eingetaucht in etwas Flüssigkeit. Dann ein Druck auf den Startknopf und das Gerät setzt sich in Betrieb. Per Ultraschall erzeugt es in der Flüssigkeit winzige Bläschen und wenn die platzen, sprengen sie den Dreck vom Brillenglas ab. Auch die Industrie nutzt Ultraschall zum Reinigen etwa von Metallbauteilen, allerdings mit deutlich größeren Anlagen. Und auch in einem anderen Bereich kommt Ultraschall zum Einsatz.
Schweißen mit Ultraschall im Kunststoffverarbeitenbereich ist sehr häufig und weit verbreitet,
sagt Christian Koch von der PTB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Nur ist der Ultraschall am Arbeitsplatz zu laut, drohen Unwohlsein und Kopfschmerzen.
Wir wissen, dass es Unbehagen und Schwierigkeiten bei Emissionen im Ultraschallbereich gibt. Wir haben Obergrenzen, die liegen bei 110 dB im Arbeitsschutzbereich und bei 100 dB im öffentlichen Bereich, die auch eingehalten werden können.
Um allerdings festzustellen, ob die Messwerte überschritten werden, muss man die Ultraschallpegel natürlich messen. Und das, sagt Koch, ist nicht so einfach.
Das Hauptproblem ist, dass die Frequenz deutlich höher ist. Je höher die Frequenz ist, umso kürzer ist die Wellenlänge. Und wenn eine Wellenlänge sehr kurz ist, dann räumliche Unregelmäßigkeiten werden sehr viel kleiner und sie werden sehr viel stärker. Das liegt einfach daran, dass sich Wellen überlagern.
Infolge von Reflexionen und Schallechos können sich die Wellen so überlagern, dass sie sich an einer Stelle gegenseitig abschwächen. Hier wird der Grenzwert locker eingehalten. Doch gleich daneben können sie sich so verstärken, dass der Grenzwert deutlich überschritten wird. Und deshalb ist die bisherige Methode, bei denen der Ultraschall mit fest aufgestellten Mikrofonen gemessen wird, nicht unbedingt zuverlässig.
Wenn man ein Mikrofon an einen bestimmten Ort setzt, misst man einen Wert. Und wenn man ihn nur ein kleines Stück beiseite rückt, dann misst man einen ganz anderen Wert. Und dann ist man eben schnell mal auch daneben.
Um das Problem zu lösen, entwickelten die Fachleute zwei neue Methoden. Bei der einen wird ein Pegelmesser auf präzisen Bahnen durch das Ultraschallfeld geführt. Dabei misst er laufend die Pegel, dann errechnet eine Software den Mittelwert. Noch raffinierter ist das zweite Verfahren. Es berücksichtigt den Fakt, dass die Mitarbeitenden das Ultraschallgeschehen aktiv beeinflussen. Je nachdem, wo sie sich aufhalten oder wie schnell sie sich bewegen, können sie durch ihre Anwesenheit den Ultraschallpegel merklich abschwächen oder verstärken. Deshalb bezieht diese Methode das Personal in die Messung mit ein.
Dann bekommt die Arbeiterin oder der Arbeiter ein Gerät direkt an den Körper und das Mikrofon wird ganz nah am Ohr positioniert, sodass wir tatsächlich die Schallexposition am Ohr wirklich messen. Und dann kann man das über eine bestimmte Zeit aufsummieren und kann dann beurteilen, wie viel Schall ist tatsächlich am Ohr angekommen.
Für beide Verfahren gibt es Prototypen und derzeit wird die Technik in einem Betrieb getestet unter realen Bedingungen.
Wir hoffen, dass wir irgendwann diese Verfahren in die Normung einbringen können. Und Normung heißt für uns eben immer, hinterher gibt es eine Anweisung, denen alle folgen können und wo für alle klar ist, was muss ich machen, um eine gute Messung tatsächlich auch zu realisieren.
Was dann vor allem für die Berufsgenossenschaften relevant wäre. Die nämlich sind es, die für die Ultraschallmessungen in den Betrieben verantwortlich sind.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
Kohle könnte auch mit der Hilfe von Mikroben entstanden sein und nicht, wie bisher gedacht, ausschließlich durch geochemische Prozesse unter hohem Druck, bei hoher Temperatur oder durch Säure. Das ergaben Isotopenanalysen von Braun- und Steinkohleproben aus verschiedenen Lagerstätten. Einige der Proben waren stark mit einem bestimmten Kohlenstoffisotop angereichert, was die Entstehung durch geochemische Prozesse ausschließt. Das berichten Forschende vom California Institute of Technology in der Fachzeitschrift Science. Ein erdnaher Asteroid könnte ein Bruchstück des Mondes sein. Der Asteroid Kamo-Ola-Eva umkreist die Sonne auf einer ähnlichen Bahn wie die Erde. Weil der sogenannte Quasi-Satellit der Erde nur schwach beleuchtet ist, ist er schwer zu beobachten und bisher nur wenig untersucht. US-amerikanische Astronomen haben das Objekt jetzt mit zwei besonders empfindlichen Teleskopen genauer unter die Lupe genommen. Spektralanalysen des abgestrahlten Lichts lassen Rückschlüsse auf die Materialzusammensetzung zu. Der Vergleich mit den Spektren anderer Himmelskörper ergab, dass Kamo-Ola-Eva vermutlich aus Mondgestein besteht. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Communications Earth and Environment vor. Ihre Theorie? Kamo-Ola-Eva entstand, als der Mond von einem Asteroiden getroffen wurde. Dabei wurden Trümmer ins All geschleudert, die noch heute um die Sonne kreisen. Physiker haben zum ersten Mal das Sigma-Loch nachgewiesen. Dieses Phänomen beschreibt einen Effekt, der entsteht, wenn zwei Halogenatome eine Bindung eingehen, die sich aufgrund ihrer elektrostatischen Eigenschaften eigentlich abstoßen müssten. Möglich wird diese Bindung nur, wenn die Elektronenladungen an einem der Atome ungleich verteilt sind. Sie bilden einen negativen Ring um den Atomkern, sodass an den Polen des Atoms eine positive Zone entsteht, die die Bindung mit dem negativ geladenen zweiten Atom ermöglicht. Dieses Sigma-Loch wurde bereits vor 50 Jahren theoretisch beschrieben, konnte bisher aber noch nicht experimentell bestätigt werden. Forschenden aus Tschechien ist es jetzt gelungen, das Phänomen mit einem speziellen Mikroskop sichtbar zu machen, bei dem eine nur aus einem Atom bestehende Spitze das Untersuchungsobjekt abtastet und auf elektrostatische Kräfte mit winzigen Auslenkungen reagiert. Die Studie ist im Fachjournal Science erschienen. Matthias Maurer ist auf der Internationalen Raumstation angekommen. Zusammen mit drei US-amerikanischen Kollegen erreichte der ESA-Astronaut in der Nacht zum Freitag die ISS. Die Crew war zuvor rund 22 Stunden in einer Dragon-Raumkapsel des Unternehmens SpaceX unterwegs gewesen. Der Flug verlief ohne Zwischenfälle. Matthias Maurer ist der 12. Deutsche im All. Er soll in den nächsten 6 Monaten auf der ISS leben und im Rahmen der Mission Cosmic Kiss zahlreiche wissenschaftliche Experimente durchführen. Ein neuartiges Biomaterial hilft Mäusen mit Rückenmarksverletzung. Die peptidbasierten Nanofasern bilden ein Stützgerüst um den verletzten Nerv und geben wachstumsfördernde Botenstoffe ab, die die Heilung des Gewebes unterstützen. Wissenschaftler aus Chicago konnten zeigen, dass gelähmte Mäuse, denen das bioaktive Material injiziert wurde, nach etwa einer Woche ihre Beine wieder bewegen konnten. Durch die Behandlung begannen die Enden der Nervenfortsätze wieder zu wachsen, wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Science berichten. Bis zu einer Anwendung der Technik beim Menschen sind allerdings noch weitere Untersuchungen nötig.
Sternzeit, 12. November. Die Klimavariablen und die Messung aus dem All. Der Zustand unseres Klimas lässt sich mit Hilfe der 54 wesentlichen Klimavariablen charakterisieren, die die Fachleute definiert haben. Dazu gehören die Oberflächentemperatur der Erde, die Ausdehnung der Eiskappen an den Polen oder der Grundwasserspiegel. 26 dieser Klimafaktoren lassen sich vom Weltraum aus messen. Und für fast alle davon gibt es inzwischen Beobachtungen über mehr als 30 Jahre, sodass sich langfristige Trends abzeichnen. Satelliten messen den Salzgehalt der Erde, ebenso wie die Feuchte des Bodens auf den Kontinenten. Der Ozongehalt der Atmosphäre wird aus dem All erfasst. Das gleiche gilt für den Anteil an Kohlendioxid und Stickoxiden in der Lufthülle oder die Höhe des Meeresspiegels. Satelliten sind für die Klimaforschung deswegen so wichtig, weil sie innerhalb weniger Wochen die gesamte Erde präzise erfassen können. Und ihre Messungen aus dem All sind auch über Ländern möglich, die am Boden keine Untersuchungen zulassen würden. Manches Land, das Schadstoffe ausstößt, versucht das zu verschleiern. Doch Grenzen können Satelliten in der Umlaufbahn nicht ausbremsen. Aus dem All ist alles zu sehen. Auch die Häufigkeit von Wald- und Buschbränden, die Wolkenbedeckung der Erde und die Farbe des Wassers in den Ozeanen sind Klimaindikatoren, die sich per Satellit untersuchen lassen. Für den Kampf gegen den Klimawandel sind die Daten der Satelliten von ESA, NASA und anderen Raumfahrtagenturen unverzichtbar.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.